Es ist fast gar nicht aufregend, hier vorne zu stehen. Freue mich, dass ihr da seid. Ich habe heute ein Thema, was ich ziemlich schwierig finde. Ich möchte nämlich heute über Freiheit was erzählen. Und es ist ja so, dass wir alle immer wieder in Predigten hören und auch in der Bibel lesen, dass Gott uns zur Freiheit bestimmt hat. Und erstaunlicherweise ist es trotzdem so, dass wir, wie vorhin Rolf das auch sagte, manchmal das Gefühl haben, oh, unsere Probleme sind größer als alles andere. Und irgendwie habe ich mir die Frage gestellt, wie kann das eigentlich sein? Weil Freiheit ist ja was Gutes. Wie können wir denn da Probleme drin haben? Und ja, meine Predigt soll erstmal davon handeln, wie kommt das zustande, dass wir überhaupt Freiheit haben, ne? Und warum haben wir Probleme? Ich hoffe, dass ich dann irgendwie zum Schluss euch Denkanstöße geben kann, wie wir vielleicht diese Probleme verlernen können, diese Schwierigkeiten, die wir haben. Wir werden sehen. Also das ganze Thema, das war bei mir hochgekommen. Ich habe ein Buch gelesen, das von Danny Silk geschrieben wurde, das heißt Loving Our Kids and Purpose. Und das ist eigentlich ein christliches Erziehungsbuch. Und in diesem Buch, da schreibt Danny Silk in irgendeinem Abschnitt was total Interessantes. Da schreibt er nämlich von der Zeit, wo Adam und Eva, beziehungsweise da war noch Adam noch alleine und Gott sagt ja zu ihm, Adam, du darfst wirklich von allem hier essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis, sonst wirst du sterben. Ne? Und wir alle wissen, was passiert ist. Adam und Eva haben von dem Baum gegessen und Gott musste sie folglich dann konsequenterweise aus dem Garten Eden rauswerfen. Und das ist das, was wir als den Sündenfall kennen. Das kennen wir alle. Und was jetzt eigentlich interessant ist an dieser Geschichte, die wir kennen, ist, dass Danny Silk sagt, die Tatsache, dass Gott da diesen Baum der Erkenntnis hingesetzt hat, das ist das erste und eindeutigste Zeichen dafür, dass Gott will, dass wir frei sind. Da habe ich gedacht, so ein bisschen schräg, oder? Gott stellt da mitten in den Garten Eden so einen Baum, der die Menschen ins Verderben stürzen kann. Und dann sagt er, ja, das macht die Menschen frei. Und er begründet das so, der sagt, stellt euch doch mal vor, Gott hätte den Baum dann nicht hingesetzt. Was wäre denn dann gewesen? Ja, dann hätten die Menschen überhaupt keine Chance gehabt, aus der Gemeinschaft von Gott rauszukommen. Und dann wären sie Gottes Gefangene gewesen. Und da habe ich gedacht, boah, das ist mal interessant. So habe ich das noch nie gesehen. Und deswegen ist der Baum der Erkenntnis tatsächlich ein Zeichen dafür, dass Gott uns Freiheit schenken will. Fand ich sehr beeindruckend. Und es ist nun mal so, wenn Gott uns Freiheit schenkt, dann tut er das eben auch mit der Konsequenz, dass wir uns auch gegen ihn entscheiden können, was ja Adam und Eva auf gewisse Weise da gemacht haben. Und jetzt ist im Prinzip die Frage, kennen wir eigentlich Freiheit? Wissen wir eigentlich, was Freiheit bedeutet? Ist das so, dass ich da stehe und sage, Freiheit, wow, super, ich bin frei, ich kann tun, was ich will, alles super? Nee, wahrscheinlich nicht. Und ich möchte euch auch mal so ein weltliches Beispiel nennen, woran man sieht, dass das nicht so ist. Stellt euch mal den Herrn Meier vor, der arbeitet in einer Firma, ne? Und irgendwann kommt der Chef zu ihm und sagt, Herr Meier, hier ist ein Projekt, führen Sie das mal durch. Und Sie haben völlige Freiheit, das zu tun, wie Sie das wollen. Ne? Der Herr Meier, der ist kein schlechter Mitarbeiter, der ist wirklich gut, der ist ehrgeizig und denkt sich, boah, klasse, ne? Aber dann denkt er sofort so, ich muss jetzt dieses Projekt durchführen, wenn es gut läuft, alles klasse, ne, dann kriege ich allen Lob, alle Anerkennung. Wenn es schlecht läuft, ja, dann muss ich auch mich dafür verantworten, wenn ich es vor die Wand gesetzt habe. Das heißt also, eines der ersten Gefühle, die der Herr Meier in der Freiheit, die der Chef ihm gibt, hat, ist Verantwortung. Oh, ich muss Verantwortung tragen. Und das andere, wenn der Herr Meier wirklich ein Angestellter ist, der engagiert ist und sich für die Firma wirklich einsetzt, dann ist das Zweite, was der denkt, Mensch, der Chef, der vertraut mir ganz schön. Der vertraut mir da was an, was ich machen muss, lässt mich das alles selber machen und ich möchte ihn natürlich nicht enttäuschen. Das heißt, mindestens die zwei Gefühle, die hat er schon in dieser Freiheit, die er da hat, nämlich, dass er Verantwortung trägt und dass er seinen Chef nicht enttäuschen möchte. Jetzt ist natürlich die Frage, das war jetzt ein weltliches Beispiel, wie sieht denn die Freiheit aus, die Gott uns schenkt? Und ich möchte vorweg sagen, alle Bibelverse, die ich jetzt nenne, die werde ich nachher da hinten an die Wand einfach dran kleben. Wir werfen die jetzt nicht an, ich will sie einfach erzählen. Aber ihr könnt sie alle von mir haben, ich habe sie ausgedruckt. Also schon im Alten Testament sieht man was ganz Interessantes. Da ist im 5. Buch Mose ein Abschnitt, wo Mose prophetisch zum Volk Israel spricht. Und im Prinzip redet ja Gott dadurch Mose zum Volk Israel. Und der sagt denen, ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. Also das Volk Israel kennt beides jeweils, ne? Leben, Tod, Segen, Fluch. Und dann sagt er was ganz Wichtiges. Er sagt, so wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Kern der Freiheit, die Gott uns schenkt. Da steht nämlich, wähle das Leben. Ja, also Gott sagt, wählt. Und das Ganze setzt sich auch ins Neue Testament fort. Und da gibt es eine Passage, wo Paulus einen Brief an die Galater schreibt. Und in diesem Brief stellt er fest, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Das ist also eine Tatsache, das ist so, das stellt er da fest. Und dann sagt er, bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Das ist wieder das Gleiche. Da steht, lasst euch nicht zwingen. Das heißt, wir können uns entscheiden, ob wir das zulassen oder nicht. Hier geht es wieder um Freiheit. Wir können uns entscheiden. Und für uns als Christen ist es so, dass in der Bibel steht, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Ja? Und in einem Korintherbrief, da schreibt Paulus an die Korinther, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wenn man das so interpretiert, man kann es so interpretieren, dass Gott ja im Prinzip die Freiheit in uns reingelegt hat. Also gut, jetzt wissen wir, Gott schenkt uns Freiheit, das ist also klar, das haben wir vielleicht auch schon vorher gewusst. Und es ist in jedem Fall so, dass das gute Konsequenzen für uns hat, dass wir Freiheit haben, weil Gott ist vollkommen gut. Es muss gut sein für uns, oder? Ja. Aber, ja, danke. Danke, hey, cool. Nur das Problem mit uns Menschen ist, dass Gutes manchmal oder oft nicht einfach ist und vor allen Dingen ist Gutes manchmal gar nicht so einfach als Gutes zu erkennen. Ich sage euch mal ein Beispiel. Stellt euch mal vor, ein Kind kommt zu seinen Eltern und sagt, boah, Papa, Eis ist so lecker, ich möchte morgens, mittags, abends Eis essen. Da werden die Eltern hoffentlich sagen, du, ab und zu zum Nachtisch darfst du gerne ein Eis essen, aber du solltest lieber morgens dein Müsli essen, mittags dein Gemüse, ne, und abends am besten Vollkornbrot und manchmal darfst du auch Eis essen. Ich versichere euch, dass das Kind mindestens in dem Moment, wenn es diese Antwort kriegt, unglücklich sein wird, weil eigentlich wollte es ja was Gutes. Ja, aber die Hoffnung ist auch, dass dieses Kind irgendwann älter wird, das wächst heran und dann wird es irgendwann feststellen, boah, das war was Gutes, was meine Eltern da für mich wollten, auch wenn ich es damals nicht erkannt habe. Ich wage mich jetzt so weit aus dem Fenster zu lehnen, dass ich sage, dass das mit Gott, unserem Vater und uns manchmal ähnlich ist. Ja? Ich glaube, keiner von uns kann sagen, boah, ich weiß genau, wann Gott was Gutes für mich will und wann nicht, weil dann müssten wir Gottes Weisheit besitzen. Ich glaube, keiner von uns, der wird sich so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, die haben wir. Ja? Also ist Gottes das Gute, was Gott uns gibt, vielleicht nicht oft zu erkennen oder auch nicht einfach zu erkennen. Und ich habe ja schon gesagt, Gottes Freiheit oder die Freiheit, die Gott uns schenkt, die bedeutet für uns ja, dass wir Entscheidungen frei treffen dürfen und dass Gott uns vor allen Dingen nicht bevormundet. Und natürlich müssen wir auch Verantwortung übernehmen und aktiv handeln. Und jetzt habe ich aber vorhin in der Einleitung gesagt, dass das Ganze Schwierigkeiten mit sich bringt. Was erstmal komisch ist, und jetzt ist die Frage, kennt die Bibel eigentlich diese Schwierigkeiten, die man in der Freiheit hat? Stehen die irgendwo? Und die eindeutige Antwort, die ist ja. Also ich habe mal in der Bibel drei verschiedene Schwierigkeiten für euch rausgesucht, die da ganz explizit Folgen der Freiheit sind. Die erste Schwierigkeit, über die ich reden möchte, ist, es gab damals kurz nach Jesu Tod und Wiederauferstehung in Galatien junge Gemeinden, die hatten sich da gebildet. Und das war die Zeit, in der Paulus dann von Jesus selbst zum Apostel berufen wurde. Ne? In dieser Eigenschaft ist Paulus eben durch die Gegend gezogen, hat das Evangelium verbreitet und hat sich auch um die jungen Gemeinden gekümmert. Und bei den Galatern hat er dann irgendwann gesehen, Mensch, die wissen eigentlich, dass sie durch ihren Glauben freigesetzt sind. Ja? Die glauben und die wissen, dass Jesus sie frei gemacht hat, aber für die war das schwierig. Die sind damit nicht klargekommen. Und die haben irgendwann angefangen zu sagen, ah, ganz schön schwer so mit der Freiheit durch Glauben, wir folgen lieber wieder den Gesetzen, das ist einfacher für uns. Ja? Und das hat Paulus dann zum Anlass genommen und hat den Galaterbrief geschrieben, den wir jetzt auch im Neuen Testament haben. Und in diesem Galaterbrief, da schreibt er etwas sehr Wichtiges. Er sagt, also er schreibt erstmal über die Freiheit, erklärt ihnen das nochmal und dann sagt er, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Da steht es also nochmal, ne? Und dann sagt er etwas Wichtiges, da sagt er, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Und das ist die erste Schwierigkeit, von der ich erzählen will. Da geht es um Versuchung. Da geht es nämlich um die Versuchung, doch lieber das eigene Ego oder die eigenen Wünsche zu befriedigen, bevor man sich um seine Mitmenschen kümmert. Das heißt, die sind frei und haben sofort mit diesen Versuchungen zu kämpfen. Da warnt Paulus vor. Die zweite Schwierigkeit, von der ich euch erzählen möchte, die erwähnt auch wieder Paulus in einem Korintherbrief. Und da schreibt er: Doch ihr müsst darauf achten, dass die Freiheit, die ihr für euch in Anspruch nehmt, für diejenigen, die ein empfindliches Gewissen haben, kein Hindernis wird, an dem sie zu Fall kommen. Ja, und ich meine, das ist in der Welt bei Kindern, wenn die was tun, das fällt oft auf die Eltern zurück, und das ist im Geistlichen nicht anders. Also das, was wir als Kinder Gottes tun, das fällt auch auf Gott zurück. Und was hier steht, ist, wir tragen Verantwortung. Also ich merke das auch selber, wenn ich irgendwie was tue, ja, und ich mache einen Fehler und entweder Geschwister sehen das oder Nicht-Christen und die sagen, Mensch, der ist doch Christ, darf der das eigentlich tun? Ja, dann schäme ich mich dafür. Das ist ein Fehler, den ich nicht machen möchte, weil ich weiß, das fällt nicht nur auf mich, sondern auch auf meinen Vater zurück. Und das ist eben die zweite Schwierigkeit. Wir tragen Verantwortung als Christen. Das steht ganz klar in der Bibel. Und die dritte Schwierigkeit, von der ich euch erzählen möchte, die ist eigentlich diejenige, die alle von uns kennen. Die hat direkt was mit dem Sündenfall zu tun. Weil seit dem Sündenfall ist es so, dass diese enge Verbindung, die die Menschen zu Gott hatte, die ist gekappt worden. Und seitdem arbeitet auch die Natur gegen uns. Ja? Die Welt, die ist voll mit Verführungen, Versuchungen, die ist voll mit Katastrophen und Elend. Ne? Guckt euch um, ihr seht das auch. Und das Schlimmste ist, dass viele Menschen, die hier auf der Erde leben, sich überhaupt nicht dafür interessieren, ihren Mitmenschen in Liebe zu dienen. So wie das da Paulus im Galaterbrief geschrieben hat. Ja? Also im Grunde arbeitet vieles in dieser Welt gegen uns. Und Jesus sagt dazu was ganz Wichtiges. Der sagt nämlich, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und das sagt Jesus nicht als Vorwurf, das sagt er auch nicht als Drohung, der stellt das einfach fest, das ist so. Und ich meine, ich kann das bestätigen. Ja? Also ich habe zum Glück nicht oft, preist den Herrn, aber ich habe Angst in der Welt und vielleicht kennt ihr das auch. Und das ist sicherlich eine der größten Schwierigkeiten. Das ist eben die dritte Schwierigkeit, von der ich erzählen möchte, dass wir Angst haben. Und jetzt kommt der Clou, warum zum Beispiel Rolf nach vorne geht und sagt, Mensch, unsere Probleme sind nicht größer als Jesus. Jesus ist größer als all unsere Probleme. Denn der Haken ist, dass diese Schwierigkeiten, diese drei mindestens, gibt vielleicht noch mehr, wenn es uns schlecht geht, übermannen uns die. Ja, wir sind Menschen. Und dann kann es wirklich sein, dass so Gedanken kommen wie, warum tut Gott jetzt eigentlich gerade nichts? Warum, wo ist denn der jetzt gerade? Ne? Und ich meine, die Frage, ob diese Gedanken von Gott kommen, die können wir wohl eindeutig mit wohl kaum beantworten. Ja? Also die sind sicher nicht von Gott. Und das ist nämlich der Clou, dass in der Freiheit, in der wir leben, der Feind, also der Teufel, sich ja jedes Mal, wenn es uns gerade mal schlecht geht, der lacht sich ins Fäustchen. Und ich meine, die Bibel verschweigt ja nicht, dass es schwierig ist, in Freiheit zu leben. Das habe ich euch ja gerade versucht, an den Beispielen zu zeigen. Aber der Teufel, der nimmt diese Schwierigkeiten, die ja da sind, und baut die zu Hindernissen auf, die völlig unüberwindbar erscheinen. Und allzu oft vergessen wir eben diesen Nachsatz, den Jesus da gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, ich habe die Welt überwunden. Und Johannes schreibt dazu was ganz Wichtiges. Der schreibt, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und wir glauben doch als Christen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dann steht hier wörtlich im Prinzip, unser Glaube hat die Welt überwunden. Da steht nicht, unser Glaube wird die Welt irgendwann überwinden. Da steht, unser Glaube hat die Welt überwunden. Ja, jetzt guckt ihr mich an. Ja, ich sitze jetzt auch, wenn es so schwierig wird, setze ich mich auch nicht so hin und sage, boah, mir geht's total schlecht, aber alles kein Problem. Mein Glaube hat ja die Welt überwunden. Mir kann das alles nichts anhaben. Nee, so sitze ich leider nicht. Das wäre schön, wenn es ginge. Funktioniert aber leider nicht. Und dann stellt sich doch sofort die Frage, warum funktioniert das eigentlich nicht, wenn das doch die Tatsache und die Wahrheit ist? Warum geht denn das nicht? Und ich habe da eine Antwort drauf gefunden, die über die möchte ich gleich mit euch mal reden, denn die Antwort, die ich da gefunden habe, ist, dass die Bibel an und für sich voll von Versprechen für uns ist, die Gott uns macht, die uns in diesen schwierigen Situationen helfen würden, aber es ist nicht einfach, diesen Versprechen zu vertrauen. Das muss so sein, weil wenn wir denen vertrauen würden, müsste Rolf nicht nach vorne kommen und uns das erklären, ja? Dass Jesus größer ist als unsere Probleme. Und ich habe da zwei Ursachen für gesehen. Und die eine Ursache ist die, dass wenn wir mit Mitmenschen in dieser Welt leben, dann ist es so, dass es sehr wahrscheinlich ist, je älter wir werden, desto mehr Erfahrung machen wir, dass Mitmenschen von uns ihre Versprechen brechen. Das machen die vielleicht noch nicht mal aus böser Absicht, aber das passiert halt. Deswegen ist unser Erfahrungshorizont, den wir in dieser Welt haben, in der gefallenen Welt, schlicht und einfach, dass wir es kennen, dass jemand Versprechen bricht. Und da ist es einfach nur menschlich, meiner Meinung nach, dass wir aufgrund dieses Erfahrungshorizonts denken, naja, wer weiß denn, ob Gott seine Versprechen alle hält? Ja, gerade in schlimmen Situationen. Das ist die erste Ursache, die ich gefunden habe für dieses Problem. Die zweite Ursache ist, wir kennen Gottes Versprechen möglicherweise nicht gut genug oder vielleicht kennen wir sie gar nicht. So, und jetzt ist natürlich die Kernfrage, wie lösen wir eigentlich diese Probleme oder wie beseitigen wir die Ursachen für dieses Problem? Die Antwort auf das erste Problem, warum vertrauen wir oder können wir Gott vertrauen, die ist total banal. Ja? Die wissen wir eigentlich alle. Gott ist allmächtig, wir können Gott immer vertrauen, dass er seine Versprechen hält. Er kann sie halten, Punkt. Ja? Nur das Problem ist, nur weil wir das wissen, heißt das nicht, dass unser Herz oder unsere Gefühle genau dasselbe sagen. Das heißt, ich lasse diesen Satz jetzt mal so stehen und gehe auf die zweite Ursache ein, weil die ist eigentlich viel wichtiger, dass wir die uns angucken und in Angriff nehmen. Und da geht es eben darum, kennen wir Gottes Versprechen? Und ich finde eine Sache super wichtig zu wissen. Natürlich ist Gott allmächtig und Gott weiß, wie es uns geht. Aber ich finde, dass es auch gefühlt noch viel weiter geht. Jesus selbst war in dieser Welt. Ja, also der menschgewordene Gott war auf dieser Welt. Er war sich nicht zu schade, sich genau in das Schlamassel reinzubegeben, in dem wir auch drin sind. Und es ist irgendwie bezeichnend, dass die Schaffenszeit von Jesus damit anfing, dass er erstmal 40 Tage in die Wüste ging, um zu fasten. Und wie ich das schon erwähnte, der Feind, der sieht jede Situation, in der sich irgendwie an uns ranmachen kann und unsere Gefühle dafür benutzt, dass er ja, uns zum Zweifeln bringt. Und was macht er? Das steht im Matthäus, da steht dann, da trat der Versucher, also der Teufel, an Jesus heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Also ich meine, wenn ich 40 Tage in der Wüste gefastet hätte, ich wüsste nicht, ob ich das so cool hingekriegt hätte. Und ich finde, da kommt noch was dazu. Jesus verwendet hier eindeutig die Schrift und das Wort Gottes. Und das Wort Gottes kann ja viele Gestalten haben. Ja? Also das kann ein prophetisches Wort sein, das wir empfangen. Das kann ein Bild sein. Es hat ja viele Formen. Aber wenn wir diese Begabung zum Beispiel nicht haben, dann gibt es eine Sache, ein Wort Gottes, das uns zum Glück hier allen zur Verfügung steht, preis den Herrn, das ist die Bibel. Und das heißt, wenn Jesus das Wort Gottes so effizient benutzen kann in einer schwierigen Situation und den Teufel, ich sag's jetzt mal so salopp, abzuwatschen, dann können wir das auch. Weil er hätte ja ohne weiteres Steine zu Brot machen können, wenn er gewollt hätte, aber nein, das hat er nicht gemacht. Und deswegen finde ich wichtig, dass wir uns oder ich möchte mit euch jetzt ein paar Versprechen in der Bibel mir anschauen, die Gott uns da gibt. Und das erste Versprechen, das finde ich ganz schön, dass das im Psalm 73 steht. Das ist der Psalm, wo auch unsere Jahreslosung drin steht. Der Psalm, den finde ich unheimlich menschlich, weil da ist der Asaf, das ist man weiß nicht viel über den Asaf, aber der hat da unheimlich menschliche Züge. Der spricht nämlich in diesem Psalm zu Gott und sagt, boah, ich gucke mich hier so um und die ganzen gottlosen Leute, denen geht's super. Ja? Die sind reich, die sind gesund, die haben immer zu essen, die verdienen ihr Geld von ganz alleine, denen geht's super. Und mir geht's schlecht. Und das ist irgendwie, tja, so Gedanken, die sind einem überhaupt nicht fremd, finde ich. Und ich finde es einfach nur cool, dass Asaf das vor Gott bringt. Und in diesem Psalm ist es dann so, dass Asaf die Nähe Gottes sucht. Der geht nämlich in den Tempel. Und da hat er dann die folgende Erkenntnis, die er dann schreibt. Und die sagt er dann auch Gott. Da erkannte ich, wie verbittert ich war und welcher Zorn in mir aufstieg, als ich all dies sah. Wie dumm und unwissend bin ich gewesen, das sagt er zu Gott. Ich muss dir wie ein unvernünftiges Tier erschienen sein. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, da sagt er, doch ich gehöre noch immer zu dir. Du hältst meine rechte Hand. Ja, das ist cool, ne? Also das ist, steht in der Bibel, das ist das Wort Gottes und das, was Asaf da erkennt, das ist ja auch ein Versprechen an uns, ja? Wenn wir zu Gott gehören, hält er unsere Hand, immer. Punkt. Das ist so. Und ich finde sehr wichtig, dass Gott nicht an dieser Hand herumzerrt, obwohl er sie hält. Und Paulus, der schreibt an die Korinther eine weitere Sache, die auch als Versprechen wichtig ist. Er schreibt, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfungen geraten lassen, die eure Kraft übersteigen. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Und bei diesem Vers muss man unheimlich vorsichtig sein. Man kann nicht zu jemandem hingehen, dem es schlecht geht und sagen, du, Gott hat doch einen Weg für den, warum gehst du den nicht einfach? Weil hier steht nichts davon, dass dieser Weg einfach zu erkennen ist und dass der einfach zu gehen ist. Hier steht das wichtige Versprechen, es gibt diesen Weg. Darauf können wir uns verlassen und wir können ihn auch gehen. Aber hier steht nichts davon, wie einfach das zu gehen ist. Aber ich denke, das ist die Hoffnung, die wir haben dürfen, dass es den Weg gibt. Und Jesus sagt selber, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ich lasse jetzt ein bisschen was weg. Dann sagt er, euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Hier steht das Versprechen, dass Gott uns immer versorgt, wenn es uns um Gottes Reich und Gerechtigkeit geht. Immer. Und Jesus sagt auch, und das haben wir vorhin auch gesungen im zweiten Lied, glaube ich, war es, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Hier steht ein weiteres Versprechen. Hier verspricht uns Gott, dass er uns die Bitten um gute Dinge erfüllt, dass er uns bei der Suche der guten Dinge im Leben hilft und dass er uns auch Türen öffnet, die vorher verschlossen waren. Und eines der wichtigsten Versprechen, finde ich, ist, und es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten, während sie noch reden, werde ich hören. Das sagt Gott. Gott hört uns immer. Es gibt keine Situation, in der wir was zu Gott sagen und das verpufft an der Decke oder er ist gerade beschäftigt oder so. Das gibt's nicht. Ja? Das heißt, wir als Christen, wir können uns auf diese paar Versprechen, das sind nur wenige, die Bibel, die ist voll mit ganz vielen krassen anderen Versprechen, die Gott uns macht, aber das sind nur ein paar, auf die können wir uns verlassen. Ja? Wir sind frei, wir dürfen frei handeln, wir sollten auch frei handeln, das ist übrigens auch der Grund, warum wir beten sollten. Ja? Ich meine, Gott weiß ja im Prinzip, das steht ja in dem Vers, den ich vorhin gesagt habe, weiß ja im Prinzip, was wir sagen wollen, aber das gehört zur Freiheit, dass wir handeln. Ja? Und Gott bevormundet uns dabei nicht und Gott kennt unsere Situation durch Jesus auch ganz genau. Das ist auch für mich gefühlt, finde ich, sehr wichtig. Und Gott hält immer unsere Hand. Gott erfüllt unsere Bitten nach guten Dingen und Gott hört uns auch immer zu. Das habe ich auch schon vorhin nochmal gesagt. Und besonders in schwierigen Situationen dürfen wir wissen, dass Gott uns einen Weg vorbereitet hat, da rauszukommen. Und dass Gott uns in Situationen, wo es uns schlecht geht, nicht wie so ein Tanzbären am Nasenring zerrt, das ist ein Privileg. Ja, manche, also ich meine, das ist sicherlich, wenn man in einer schwierigen Situation steckt, blöd, ja, dass man da nicht einfach irgendwie rausgelupft wird und dann alles in Ordnung. Nein, das ist ein Privileg, dass wir auch da frei handeln dürfen. Und das Wichtigste, was ich finde, und ich bin, jetzt ist natürlich, wäre jetzt so ein Headset gut, würde man. Oh, das ist sehr lieb. Danke. Die Paula hat hier in einem ihrer vielen Talente ein Bild gemacht und ich möchte euch das jetzt mal hier hinstellen und euch dazu sagen, steht das? Das steht, top. Ich möchte euch mitgeben, dass diese Versprechen, die ich euch, habt ihr das gesehen? Okay. Die Versprechen, die Gott uns in der Bibel gibt, die sind das da. Das ist hier ein Seiltänzer, der auf einem Seil tanzt. Und das da ist das, was ihn aufhängt, wenn er dann doch es alleine nicht hinkriegt. Das sind Gottes Versprechen an uns. Das Sicherheitsnetz. Und jetzt ist eben die Frage, Sieht der das eigentlich die ganze Zeit, der Seiltänzer, dieses Sicherheitsnetz? Sehen wir das Sicherheitsnetz, was Gott uns aufspannt, wenn wir so durchs Leben rennen und Schwierigkeiten haben? Vielleicht nicht, aber ich behaupte, das kann man trainieren, das Netz zu sehen. Ja? Und dieses Netz, wenn Jesus die Bibel und das Wort Gottes verwendet, um den Teufel abblitzen zu lassen, dann ist die Bibel in dem Moment das Netz, nach dem wir suchen, nach dem Wort Gottes. Das ist das, was uns aufhängt. Und deswegen sage ich, ich denke, es ist wichtig, die Versprechen Gottes in der Bibel zu studieren. Das muss man nicht machen, indem man die Bibel selber durchliest. Man kann das machen, indem man sich Predigten anhört, indem man mit Geschwistern spricht, indem man in Hauskreise geht, ja? Indem man christliche Literatur liest. Ja? Niemand ist gezwungen, hier jeden Morgen eine Stunde Bibel zu lesen. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, sich vertraut zu machen mit den Versprechen. Denn der tanzt umso sicherer da oben, je mehr er weiß, wie stark das Netz ist, wie dicht die Maschen sind, wie gut ihn das Netz auffängt. Und ja, das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Ich denke, dass wenn wir dieses Netz der Versprechen Gottes kennen, dann ist es in schwierigen Situationen möglicherweise einfacher, mit diesen Gedanken, die so aufgebauscht werden, zurechtzukommen. Und jetzt bin ich schon am Schluss der Predigt. Und möchte jetzt am Schluss der Predigt noch beten. Herr, ich bete, dass wir als Christen immer mehr merken, dass unsere Erfahrungen mit deinen Versprechen das Gegenteil von unseren Erfahrungen mit menschlichen Versprechen sind. Menschen enttäuschen uns vielleicht, aber bei dir erfahren wir mehr und mehr, dass du deine Versprechen hältst. Ich bitte dich darum, dass wir uns schon bald alleine daran erinnern, dass du deine Versprechen hältst. Vielleicht nicht, wie wir es uns vorstellen oder wann wir es uns vorstellen, aber du hältst sie. Und bis wir uns alleine daran erinnern, dass du deine Versprechen hältst, hilf uns immer wieder, deine Versprechen ins Gedächtnis zu rufen. Hilf uns beim Studium deiner Versprechen in der Bibel, denn dann lösen sich unsere Probleme mit der Freiheit, die du uns schenkst, langsam aber sicher auf. Danke für die Freiheit, Jesus. Danke, Herr, dass du uns frei gemacht hast. Und danke für deine Hilfe, unsere Probleme mit der Freiheit zu verlernen. Amen.